Wir haben in dem Zettel, wo so zu meiner Zeit, wenn ich da noch in der Gemeinde war, hat es diesen Zettel gegeben. Und ich bin immer dankbar gewesen, dass wir dann ein paar Notizen machen konnten. Auf dem Zettel steht eigentlich etwas vom Thema, von dem, was mir für heute Morgen wichtig ist, über Gottes geduldige Schwerarbeit. Jetzt, weil wir gerade in diesem Bauhaus auch noch ein bisschen umgebaut haben und ich musste Arbeiten machen, habe ich viele Verspannungen da in den Schultern. Manchmal kann ich mich kaum bewegen. Und so eine kleine Eifersüchtung, wo vorher für Monika gebetet worden ist und dann der Satz kam, und wer etwas braucht, nimmt es. Er hat gesagt, ja, lieb Gott, da brauche ich. Ich verstehe ein bisschen in der Zwischenzeit, was Schwerarbeit ist. Hochdeutsch.
Ja, genau.
Okay, kein Problem. Wir stellen um. Ja, es gibt ja die Situationen. Über die Schwerarbeit, über Gottes geduldige Schwerarbeit mit uns, gell? Das ist die Schwierigkeit. Vielleicht hat er keine Schulternbeschwerden, aber ab und zu andere Nöte. Ich möchte gerne, dass wir uns ein bisschen entlang kurbeln im Text von Mose. Und ich sage uns auch, wie ich auf diesen Text gekommen bin. Im Moment bin ich an verschiedenen Vorbereitungen. In einigen Tagen bin ich da in Bülach tätig mit dem Referat Depression im Alter. Und da habe ich einfach mal wieder ein bisschen Fachliteratur zur Hand genommen, neue. Und in einem Buch von einer deutschen Theologin habe ich den Satz gelesen, ich werde ihn nachher durch die Flotte Lotte, durchs Pass mitlassen, damit wir ihn einigermaßen verstehen. Aber da hat sie geschrieben, zur Individualisierung verdammt stehen Menschen vor der Aufgabe, ihre Identität zu erstellen. Also der steht in einem ganzen Zusammenhang und meint eigentlich, dass wir im Moment in unserer Kultur so stark, und ich habe das auch beobachtet, das in den Vordergrund schieben, was man umschreiben könnte, ich und mein, Hauptsache ich, und ich muss mich finden. Ich sage jeweils fröhlich, gell? Verstehe nicht, Frauen gibt es hauptsächlich, die sagen, ich muss zuerst zu mir selber finden. Für mich ist das seltsam, wenn ich irgendwo hingehe, nehme ich mich mit. Aber es gibt Leute, die lassen sich irgendwo liegen. Aber dieses Ich muss zu mir finden ist zu einem Schlagwort geworden, gell? Die Identität, wer bin ich? Und eigentlich, wenn man exakt hinschaut und hinhört, merkt man dann, wir leben eigentlich in einer Zusammenhanglosigkeit. Wir leben in der Gefahr, dass wir uns selber in den Vordergrund schieben. Ich, wer bin ich, was ist meines? Dabei haben wir oft vergessen, dass wir in ein Ganzes gehören. Und wenn diese Theologin schreibt, zur Individualisierung verdammt, stehen Menschen vor der Aufgabe, ihre Identität zu erstellen. Das heißt, wir sind ein Leben lang dran, wer bin ich? Als Psychologin weiß ich das, und das ist ja mein Futter, dass Leute diese Knoten in ihrem Leben haben, gell? Das ist mein tägliches Brot, damit ich überlebe. Die zahlen mir dann, wenn ich ihnen helfe, ihre Identität zu finden. Nur, Leute, wir müssen aufpassen, dass wir auch geistlich dranbleiben. Und die geistliche Identität haben, ich weiß, da wird auch viel geschrieben und so, aber ich habe für mich, und ich hoffe, dass ich jetzt nicht eine Projektion mache, meine Not euch überstülpe. Aber meine Not ist manchmal einfach so ein bisschen die, ich lebe in der Auseinandersetzung, was ist mein Freiraum und inwieweit muss ich von Gott abhängig sein? Also was sind meine Wünsche, meine Freiheiten und wo muss ich einfach gehorchen? Und dieses Gehorchen, das stinkt mir manchmal. Mir. Ich habe gern so Freiheiten. Und wenn er sagt, so wie den Hund, gell, an der Leine, hier, dann macht mir das manchmal ein bisschen Mühe. Aber ich glaube, die wirkliche geistliche Identität haben wir nur, indem wir zuerst bei Gott hinhören, horchen und dann dieses Horchen umsetzen ins Gehorchen. Also das ist meine tiefste Überzeugung. Und so, nur so bin ich absolut fröhlich und frei. Und ich genieße das. dass der Bus da oben noch ist, gell? Und wir sagen, kommen wir ja jetzt links. Aber manchmal sind wir so an guten Arbeiten und dann stinkt es uns auch, wenn er da reinredet. Also ich kenne das auch. Ich habe keine Predigt, ich habe Werkstattgedanken, gell? Also so, es ist nichts Fertiges, du kannst selber feilen und hämmern, wenn du dann unterwegs bist beim Möhrenschälen oder auf der Arbeit oder irgend so. Mose. Er begleitet mich, dieser Mose, mit diesem Text, den wir in der Bibel haben, seit Jahren. Und immer wieder komme ich an diesem Kapitel nicht vorbei. Und so habe ich auch in der Auseinandersetzung, was darf ich heute sagen, Herr, was möchtest du, dass ich weitergebe, einfach diesen Text vor Augen. Und es ist auch mein Gebet, dass dieser Text uns gut tut, dass er uns in unseren Fragen ergänzt, vielleicht auch korrigierend weiterbringt. Es geht sozusagen um die sogenannte Berufungsbegegnung zwischen Gott und Mose oder Mose und Gott. Mose ist ja die Figur, auf Deutsch, der Ausgesetzte. Verstehst du? Da bin ich mit ihm verwandt. Er war ursprünglich in seiner frühen Kindheit so traumatisch ausgesetzt worden in dieser kleinen Arche. Und ich habe den Eindruck, in dieser Welt, ich bin auch ausgesetzt. Also preisgegeben, den Strömungen heute. Und die sind genauso schwierig und eklig und stinkend wie der Nil damals. Preisgegeben, deshalb ein bisschen verwandt. Also der ist aber jetzt unterwegs, dieser Knülch, weil er einfach auch, und da bin ich wieder verwandt, gedacht hat, wenn Gott sein Volk befreien will, muss man die Ärmel nach hinten krempeln, gell? Und er hat dann so von seiner eigenen Kraft und Natur her einfach mal reingebollert, hat einen um die Ecke gebracht sozusagen. Er hat zu viel gewirkt und da musste er eigentlich flüchten. Die Geschichte kann man nachlesen, die interessiert mich jetzt nicht. Was mich wichtig dünkt für heute Morgen, der Mose hockt 40 Jahre. Da oben inzwischen hat er einen Schwiegervater, Familie, solches Zeugs. Aber der arme Kerl hockt da draußen und er redet nicht mehr seine Ursprachen, die er gelernt hat am königlichen Hof. Er hängt draußen in der Einöde und wahrscheinlich kann er bald nichts mehr anderes als mit diesen Viechern reden. Er mögt rund um die Uhr. So stelle ich mir das vor. Wenn du 40 Jahre nicht mehr im sozialen Leben bist und in deiner ursprünglichen Berufung lebst, dann geht dir einiges abhanden. Und da draußen hängt er und plötzlich sieht er das, wo die Wissenschaftler heute noch einfach die Kurve nicht kriegen. Gell? Dass da etwas brennt und nicht verbrennt. Logisch. Also, er hängt da draußen, er sieht diesen Dornbusch, diese Geschichte kennen wir auch seit der Sonntagsschule wahrscheinlich. Sonst muss man sie nachlesen, wenn man sie vergessen hat, gell? Da sagt dieser Gott, als er nahe zum Dornbusch geht, zieh deine Schuhe aus, hier ist heiliger Boden. Verstehst du? Wenn Gott dir begegnet und einfach sagt, so jetzt fangen wir mal ein bisschen an zusammen zu arbeiten, dann kannst du nicht hochgerüstet daher marschieren. Dann musst du einfach mal dein Plunder ausziehen. Weißt du, so nackt, damit er wirklich und du selber siehst, wer du wirklich bist. Ungeschützt. Zieh die Schuhe aus, kein normaler Mensch würde einem sowas raten draußen in der Einöde. Aber Gott hat nicht unsere Norm. Das sagen wir ganz klein und kurz, aber was das für Auswirkungen hat, dass er nicht unsere Norm hat, das buchstabieren wir dann im Alltag. Ich mindestens. Und noch etwas in dieser Vorgeschichte hier, gell? Als der Knabe, dieser alte Herr, inzwischen bald 80, gell? Ist einer hier? 80? Also ein paar kommen so in dieses gute Alter. Da sagt Gott zu ihm, Mose, ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich bin das Mega. Ich bin an diesen Sätzen oft hängen geblieben, weil in den folgenden Kapiteln das die Bemerkung ist, die Gott immer wieder wiederholt. Also ein Text und wieder kommt der Text und wieder kommt der Text. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs. Ich habe viel darüber nachgedacht, warum sagt er das? Und ich glaube, er lädt ein, den Mose über das nachzudenken, wer war denn Abraham? Und ich habe auch überlegt, wer war er? Abraham war der, mit dem hat Gott einen Bund geschlossen. Und er war der Abraham, der lange warten lernen musste. Also wenn Gott sagt, ich bin der Gott von Abraham, dann heißt es auch in Klammer, hey, bei mir muss man manchmal lange warten. Dann heißt es aber auch Abrahams Gott, gell? Also da gibt es diese Isaak-Geschichte, da marschiert er mit seinem Junior, auf den er so lange gewartet hat, da den Berg hoch, schwitzend, gell, und wirklich, ich muss den Gott ganz hingeben. Also der Gott Abrahams heißt auch, das ist ein Gott, der von uns das Liebste, das Beste, das A und O in unserem Leben erwartet und Recht hat, es zurückzufordern, wenn er es will und braucht. Du, da hänge ich ganz hinten. Er sagt auch, ich bin der Gott Isaaks. Isaak, der gefällt mir natürlich, gell? Auf Deutsch, Gott hat sich ein Lachen zubereitet. Gell? Das ist eine heitere Figur gewesen, der Isaak. Und wenn man den Text exakt liest, dann begegnet man einem Text, wo er auch mit seiner Frau dann so rumblödelt. Luther hat nicht blödeln geschrieben, er hat es dezenter gemacht. Man müsste sich mal um die Figur von Isaak ein bisschen kümmern. Aber es ist ja auch klar, gell? Isaak, wenn du dem kleinen Isaak da mal begegnet bist, dann ist es, das ist jetzt der Junior von diesen Ureltern da, gell? Die waren ja schon 100, als sie den kleinen, gell? Alle hatten Erbarmen mit dem Isaak. Mit seinen müde gewordenen Eltern, gell? Nicht mehr richtig gesehen, so, gell? So. Isaak, gell, ist aber auch ein Kerl geworden, wahrscheinlich verwöhnt von seiner Mutti. Einer, der hatte keinen Rückgrat. Im entscheidenden Moment sagt er, ach nö, die Rebekka, die er übrigens geliebt und geheiratet hat. Sagt, nee, das ist nur meine Schwester. Nein, kein Stress, das ist meine Schwester, gell. Der steht mal nicht mal für seine Frau hin. Weißt du was? Und wenn nicht Gott gewesen wäre, das wäre eine Katastrophe geworden. Und Gott sagt, hallo, Mose, ich bin der Gott vom Isaak. Das heißt in Klammer, ich komme mit deinem Haus zurecht. Kein Stress. Und er sagt, ich bin auch der Gott Jakobs. Und das geht mir natürlich ein bisschen unter die Haut, weil mein Großvater war genauso ein Schlitzohr wie der alttestamentliche Köbi. Hinterlistig, gell, geschaut, dass er zu seinem Recht kommt, auch wenn er die anderen ein bisschen beschummeln muss. Hängt irgendwo an, hat zwar auch Gottesbegegnungen, Engelsbegegnungen und weißt du was, der Jakob, gell, irgendwann hinkt der, weil der Engel ihm einen Schlag auf seine Hüfte gibt und damals gab es Sulzer noch nicht. Also keine Chance, ein neues Hüftgelenk. Gell? Und Gott sagt zu Mose, ich bin der Gott Jakobs. Also ich kann meinen Knechten auch einen Seitenhieb verpassen. Und bei jedem Schritt merken die dann, huch. Also verstehst du, wenn Gott dem Mose sagt, als Auftakt, als Einleitung, der Gott bin ich. Dann ist da eine Wahnsinnsgeschichte mit rein verpackt. Und dann, als er sich vorgestellt hat, nicht nur wer er ist, dann sagt er, Mose, und jetzt reden wir über das, was ich von dir möchte. Ich bin nämlich der Gott, der herabgestiegen ist vom Himmel, weil ich mein Volk gesehen habe und denen geht es schlecht. die leiden, die gehen kaputt unter der Last der Unterdrücker. Ich habe das gesehen, ich habe das Schreien gehört. Und ich bin gekommen, wir müssen jetzt etwas unternehmen. Und Mose, ich habe an dich gedacht. Und dann merkt man plötzlich, gell, wenn man 40 Jahre Schafe gehütet hat, was weiß man da noch von Kriegsführung? Und was weiß man da noch, wie man mit Truppen umgeht, von Teamfähigkeit? Wenn du nur mit dem Stecken immer rummarschierst. Leute, manche von uns Älteren kennen diese Thematik. Wir haben es uns im Leben gut gehen lassen und wissen manchmal nicht mehr, wie man geistlich kämpft. Wie es aussieht an der Front, wenn Gott nochmal sagt, mein Volk ist am Verrecken und du hockst in deiner warmen Stube und führst ein nettes Leben. Dann reden wir von Pensionierung, es ist so schön, auf dem Schemel zu hocken. Hey, das ist ein Ausdruck in unserer Kultur, aber nicht in Gottes Terminologie. Da kann die Post nochmal abgehen. Und hoffentlich. Also, wir sagen mal mit Mose, was heißt das, diese schwere Arbeit von Gott? Wir können nachschlagen, die die Bibel dabei haben, 2. Mose 3, 11 und 12. Da sagt vorher Gott zu ihm, also Mose, ich will, dass du nach Ägypten gehst, zum Pharao. Denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Dann geht es weiter, aber. Aber Mose erwiderte, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen? Wer bin ich schon? Wenn man die Bequemlichkeit futtern will, was füttern will, dass die sich breit macht, dann kann man einfach seinen Selbstzweifel nach außen kehren, gell? Herr, wer bin ich schon, gell? Wir, die wir immer so groß sein möchten, kommen dann, wenn es uns stinkt. Ja, weißt du, wer ich bin? So ein kleines Würmchen, gell? Und so. Diese Selbstentwertung und er geht in die Falle. Der Mose geht in die Falle, wie heute Tausende auch. Die Selbstentwertung nährt sich nämlich im Vergleichen. Er überlegt, wer bin ich? Gegenüber Pharao. Leute, das ist bei Gott nicht die Thematik. Dass der Mose ist, das weiß er schon. Wir haben keinen Gott, der irgendwie behindert ist. Aber manchmal behandeln wir ihn so, als könnte er seine Gedanken nicht klar formulieren. Wer bin ich denn schon? Ich zu Pharao. Diese Pharao-Entschuldigungen im eigenen Leben. Komm, ich wünsche, dass der Geist Gottes uns da ein bisschen piekst und zeigt, wo wir sie pflegen. Damit wir eben nicht marschieren müssen. Der Lösungsansatz wäre ja eigentlich zu schauen, was Gott mit mir vorhat. Statt einfach nur zu zweifeln, kommt er mit mir zurecht. Als ich jung war, ich war auch mal jung, wenn man mir das fast nicht zumutet, gell? Wenn man schon so alt aussieht, aber da haben wir noch gesungen, was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar. Und ich habe manchmal gesagt, Herr, irgendwo, irgendwas, irgendwann, ich bin bereit. Und dieser Gott nimmt das ja so irrsinnig ernst, gell? Ich habe ja Flugangst, als Psychologin Flugangst, gell, das gefundenes Fressen für meine Klienten. So schön. Aber gell, dann sagen die, wir brauchen sie, in Costa Rica kommen sie für einen Missionseinsatz nach Costa Rica. Und ich sage, Herr, ich habe dir gesagt, irgendwo, irgendwas, irgendwann. Also hocke ich in dieses idiotische Flugzeug, runter kommt es immer. Und ich habe Angst, dass es zu früh runterkommt. Gell. Und Gott sagt, ja, dann gehen wir miteinander Flugzeug fliegen. Und kurze Zeit später, gell, dann rufen die an und sagen, könntest du da
nach Südafrika kommen und ich sage, ich habe immer noch Angst, aber ich komme, oder? Liebe Leute, wenn Gott dich will, was könnte er machen? Manchmal müssen wir zum Glück nicht ins Flugzeug. Manchmal ist der Weg zu den Nachbarn oder beim Bahnhofplatz einen jungen Menschen ansprechen viel schwieriger. Und dann pflegen wir nicht den Selbstzweifel, sondern wir sagen, wir sind da. Und wenn man jetzt den Eindruck hat, gell, es geht fröhlich weiter, alles andere, wenn du in die Bibel hineinschaust, Gott sagt zu Mose, ich sage dir eins, ich gebe dir auch ein kleines Zeichen. Wenn die Sache geritzt ist, wenn das gelaufen ist, dann wirst du dann wieder mit deinem Volk, die herausgeführt worden sind, auf diesem Berg Opfer bringen. Also er gibt ihm eine Perspektive und sagt, eines Tages, Mose, wenn du gehorsam bist, wirst du wieder hier stehen, aber in einem anderen Kontext, in einem anderen Zusammenhang. Und dann wird noch mal etwas los sein. Diese Sicht nach vorne. Aber der Mose, ich habe den Eindruck, er ist ein bisschen Neurotiker. Er sagt dann, aber Gott, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, dann werden sie mich nach seinem Namen fragen. Was soll ich dann sagen? Ich habe hingeschrieben, das sind so Kommunikationslöcher. Was soll ich dann sagen? Das ist typisch schweizerisch. Dieses neurotische, ängstliche, oder? Dieser Drang nach Perfektionismus. Ich muss jetzt schon den Text in der Tasche haben, dass ich dann weiß, was ich nach einigen Wochen sagen will. Obwohl wir sie auch wissen von Jesus, der dann gesagt hat, es reicht, wenn jeder Tag seine eigene Plage hat, gell? Jetzt leb in der Gegenwart. Und Gegenwart meint ja nichts anderes, in der Wartung sein. Gegenwart. Wart, das kommt von Wartung. Früher hat man beim Auto, wenn man in den Service musste, nicht gesagt, ich gehe in den Service, sondern zur Wartung. Und da musste man wirklich warten. Wartung ist, jetzt wird geschaut, wo die Karre neues Öl braucht und so weiter. In der Gegenwart Gottes leben heißt, ausharren jetzt, wo du da bist. Und wenn wir dann ein bisschen weiter marschieren, dann bist du dort in der Wartung. In den Fingern Gottes. Was soll da schief gehen? Jeder Tag hat seine eigene Plage. Jetzt einfach mit deinem Gott vorwärts gehen. Und auch dieses, was sage ich dann? Ich habe auch gedacht für mich, manchmal müsste ich auch ein paar Bibelstellen wieder in Reserve nehmen, gell? Im Neuen Testament wird uns auch gesagt, dass das, was wir innerlich mitnehmen, dass der Geist Gottes das abrufen kann, wecken kann. Damit wir dann, wenn wir irgendwo sind, den Text haben, wo wir den Leuten sagen können, hey, mein Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ich sage dir mal, wer der ist. Und dann geht's los. Wenn wir den Eindruck haben, Mose sagt, hurra Gott, ja, das macht mir absolut Mut, ich werde marschieren. Nein. Er wendet ein, aber die Israeliten, Kapitel 4 Anfang, die Israeliten werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Du, da mache ich gerade so eine Sendepause und sage, spinnst du eigentlich? So eine Frechheit, Mose. Das ist pure Unterschiebung. Der tut, als wüsste er, was in den Köpfen und Herzen der anderen vorgeht. Und übrigens, diese Arroganz haben ganz viele Leute. Auch im kleinen Alter geistern, ich weiß doch, was der denkt. Ich weiß doch, was die denkt. Also ich frage lieber nach. Ich war mal an einer Geschäftstagung, hatte dort zu referieren im nicht-religiösen Kuchen. Und ich habe mal abgemacht mit Gott, egal wo ich bin, auch wenn ich bei nichts frommen etwas sagen muss, drei Bibelverse müssen einfach irgendwie rein. Also, dass die wissen, aus welcher Stallung dass ich komme. Und ich habe diesen dritten Bibelvers dann einfach auch noch platziert, noch ziemlich, dass man kapieren hätte, kapieren können. Ja.
Und die Präsidentin, die mich eingeladen hat, die saß in der hintersten Reihe und das Licht war so, dass ich die zusätzlichen Längs- und Querfalten auf ihrer Stirn gesehen habe. Und ich hatte den Eindruck, ich weiß, was die denkt. Und ich habe gedacht, wenn die könnte, die würde mich wahrscheinlich jetzt umbringen, aber sie ist ja nett und das wird sie deshalb nicht tun. Aber als die Tagung zu Ende war, kam sie nach vorne und sagte, Frau Böhn, ich muss mit Ihnen reden. Und ich als die Wissende, was sie denkt, sagte, ja, können wir ein bisschen zur Seite gehen? Ich habe gedacht, alle müssen sich hören. Dann sagt sie, nö, es geht schon hier. Sagt sie, ich bin absolut aufgebracht. Ich gedacht, cool bleiben, Baby, gell, cool bleiben. Ich sage, ja, bitteschön. Ich höre zu, dann sagt sie, also wissen Sie, ich bin's einfach eine absolute Schweinerei und Geld ist lang und breit. Cool bleiben, Baby. Ich sage, ja, bitte, was möchten Sie mir sagen? Sagt sie, Sie haben ein paar Bibelverse gemacht. Sage ich, ja, habe ich, cool bleiben, Baby. Und dann sagt sie, wissen Sie was? Ich habe jedes Mal kapiert, was Sie meinen, warum kriegen das unsere Pfarrer nicht hin? Ich will wissen, wann Sie mal irgendwo eine Predigt haben, dann will ich kommen. Gell? Siehst du, ich weiß ja, was die denkt, ich weiß ja, was die sagen will. Nee, man kann sich täuschen. Man kann sich täuschen. Nehmen wir das mit? Aha. Also ich bin noch nicht fertig, gell? Er sagt auch, also... Sie werden mir sogar sagen, der Herr ist dir gar nicht erschienen. Komm, hör auf, wir glauben dir überhaupt nicht. Und der liebe Gott überlegt sich, wie komme ich mit diesem Mose klar? Und dann sagt er, was hast du da in der Hand? Und er sagt, ja, also meinen Hirtenstab, gell? Übrigens im Hebräischen heißt Hirtenstab und königlicher Zepter. Königliches Zepter, das Gleiche. Also du kannst so idiotisch, simpel, demütig sagen, ich habe nur einen Hirtenstab. Du kannst deine innere Position auch einnehmen und kannst sagen, ich habe als Zepter die Fähigkeit zu leiten. Und Gott sagt, schmeiß die doch mal weg, diesen Dinger da. Gell? Und der schmeißt den weg. Und wir wissen es, vor allem die eingefleischten Hasen. Also ich meine jetzt nicht nur den Paul, sondern den Rest der Welt. Gell, eine Schlange geht da und der Mose, angstvoll, gell? Und Gott sagt zu ihm, Mose, pack dieses Ding beim Schwanz. Und Leute, das ist es. Wenn der Mose ein Schweizer gewesen wäre, würde er sagen, stopp. Stopp. Also in jedem Lehrmittel heißt es, eine Schlange packt man niemals beim Schwanz, sondern beim Kopf. Gott, du hast vielleicht vom Himmel und von Engeln eine Ahnung, aber nicht von diesen Viechern. Leute, wir haben unsere eigenen Schlangengeschichten. Die Ideen, wo wir ihm sagen müssen, da hast du keinen Durchblick, lass lieber uns machen. Und wer uns nochmals sagen möchte, ich habe eine andere Ahnung. Uns läuft nicht nach deinem Schulbuch. Wenn es nach meinen Schulbüchern, nach meinen Schulaufsätzen, nach meinen Rechnungsmöglichkeiten, die ich hatte, gegangen wäre, ich wäre wo ganz anders. Gott hat eine andere Zoologie. Die Voraussetzung ist, dass wir exakt hinhören, horchen, weil sonst packen wir das Zeug menschlich an. Und das nervt mich so oft. Für was habe ich all meine Ausbildungen gemacht? Und dann hocke ich, bereite mich vor für meine Klienten, gell? Und Gott sagt, leg das Zeug zur Seite und kommuniziere jetzt ein bisschen. Ja, aber die kommen in 10 Minuten. Ist doch egal, wir reden noch ein bisschen. Diese Schul- oder wirklich Gottesgläubigkeit, das ist die Frage. Und wenn du jetzt den Eindruck hast, noch so 2, 3 Zauberstücke, Kunststücke, gell? Hat der da eingeübt? Weil Gott gesagt hat, das mit der Schlange, gell, das kannst du auch beim Pharao da machen. Aber auf unserem Berufungsweg geht es nicht nur, dass wir irgendeinen Trick haben, wo die anderen dann staunen. Wenn man den Eindruck hat, der marschiert jetzt einfach, dann hat man sich getäuscht. Der Mose überlegt in der kleinen Pause während des Schweigens von Gott und dann geht er in die Startlöcher. Wer Hebräisch kann, das in den alten Schriften nachlesen kann, wird übereinstimmend sagen, was Mose dann an den Tag legt, ist nichts anderes als hochkarätige Lyrik. Und diese hochkarätige Lyrik möchte nur eines, er möchte nämlich seine Minussituation, von der er überzeugt ist, verteidigen. Weil er will nicht gehen und er überlegt, wie kann ich diesem Gott klar machen, dass er sich vergreift. Und mit höchster Qualität sucht er noch Formulierungen in einer Lyrik und sagt eigentlich wie so ein großer Schriftsteller, also Herr, also richtig in Pose geschmissen, ich bin noch nie, verstehst du, ein guter Redner gewesen. Und auch jetzt, weißt du, wo du mit mir sprichst, das bessert sich nicht. Ich merke, ich mache da gar keine Fortschritte. Und ich rede auch nicht gern. Weißt du, die Worte, die kommen mir eigentlich nur ganz schwer über die Lippen. Und irgendwann ist es dem lieben Gott zu blöd. Und er unterbricht diese Vorlesung. Und erinnert den Mose ganz sanft daran, darf ich es böhnisch sagen? Also ich habe eigentlich dir deine Klappe entwickelt, eingesetzt. Und falls es nötig wäre, könnte ich das auch reparieren. Ja. Man könnte es auch anders machen, man könnte eine zweite Klappe nehmen und da den Bruder rundum formen und den mitschicken, wäre auch eine Idee. Ich habe mich für die zweite Variante entschieden. Mose, nicht, was du erzählst, aber... Und man merkt es ein bisschen der Emotion nach, gell, dass es Gott langsam eng wird. Und er sagt, geh jetzt und ich bin bei dir. Und noch immer das Echo vom vorher im Ohr. Und ich sage dir, was du zu reden hast. Das Manuskript werde ich mitliefern, Junge. Und jetzt, gell, der Mose, es ist wirklich fast wie in einem wahnsinnigen Kabarettstück. Er sagt, Herr, sende doch lieber einen anderen. Der Schuss ist draußen. Ein Affentheater. Er hätte schon bei der ersten Runde sagen können, mir stinkt's. Aber dieses absolut fromme Geschnarre und dieses psychologische Getue. Leute, ich habe so viel Mose-Verwandtschaft. Ein paar nicken, weil sie mich kennen, oder heißt das du auch? Leute, ich wünsche mir, dass Gott seine ausdauernde Arbeit an uns macht. Dass wir nochmal verstehen, all unsere Defizite, er ist der, der auch reparieren kann. Ich war gerade jetzt vor ein paar Wochen an dieser großen Tagung als Clown, durfte ich begleiten, an dieser riesen Schmerztagung in Zursee mit 500 Leuten über, wie gehen wir mit Schmerz, Behinderung, Krankheit um. Ich war gerade jetzt auch neulich an einer Tagung von Glaube und Behinderung. Und wenn du dann so viele Menschen mit viel Krankheit und Schmerz um dich hast und wenn du diese Zeugnisse hörst und siehst, wie die mit ihrem Gott leben. Weil sie wissen, entweder repariert er oder er überfordert mich nicht in meinem Defizit. Das ist unser Gott. Leute, und dann kommt eigentlich die Pointe. Gott sagt ihm, und jetzt geh. Jetzt, wo er diese Trotzhaltung an den Tag gelegt hat, jetzt kann man noch mal wie neu anfangen. Nämlich, ich möchte nicht, und Gott kann noch mal sagen, aber ich möchte mit dir Geschichte machen. Und dann kommt ein Text, und ich wünsche mir, dass der so wie ein Schlusslicht leuchtet, ein Text. Ich habe x Leute gefragt, gerade in einer Radiosendung, die Frau Pfarrer, habe gesagt, kennen Sie diesen Text, können Sie uns den schildern? Sagt sie, ich habe mich noch nie an diesen Text getraut. Denke ich, wie bescheuert. Ich sage euch den Text, ich erzähle ihn einfach böhnisch. Weil bevor der Mose wirklich marschieren kann und seinen Auftrag erfüllen kann, muss er eine Kehrtwendung erleben, nämlich nicht, dass er nur an den Pharao denkt, an die anderen, an sein eigenes Minus, sondern er muss noch mal hinschauen auf sein geistliches Leben. Und da geht's los. Es heißt, nach diesen ganzen Geschichten hat Gott ihm gesagt, jetzt vergiss deinen Stab nicht, damit du dann die Zeichen auch tun kannst, aber mach dich auf den Weg. Und dann weiß er, Zwischenstation, ich muss mich noch beim Jethro, bei meinem Schwiegervater verabschieden und ihm sagen, was ich jetzt mache. Gell? Dieser gestärkte Mann Gottes, x Gottesbegegnungsszenen. Und er kommt zum Jethro, zum Schwiegervater, und er sagt, wahrscheinlich wieder mit der ganzen Salvestotterei, er sagt, ich möchte gerne zu meinen Verwandten nach Ägypten ziehen, um zu sehen, ob sie noch leben. Der Jethro hat das Zeug nicht erlebt von vorher. Und er sagt, ja, das ist gut, dann geh doch. Also, ja. Gell, diese Summe. Wahnsinn. Und er sagt, ich wünsche dir alles Gute. Er gibt ihm einen Segensspruch. Er kommt religiös aus einer anderen Freikirche, wie der Mose. Ein bisschen anders geprägt. Einen anderen Stallgeruch. Aber er gibt ihm einfach die Mutmachung mit, mach's gut, das Gute soll dich begleiten. Und er weiß natürlich, da wird auch meine Tochter, gell, mitgehen. Die werden mit Familie weiterziehen jetzt. Heimaturlaub. Der Mose geht. Und dann in einer Herberge, weil sie das nicht an einem Tag schaffen und auch nicht das Zelt aufstellen wollen, gehen sie in eine Herberge, übernachten. Und in dieser Herberge, da passiert etwas. Und da versteht man auf Anhieb die Welt nicht. Und ich sage auch nicht, dass ich diesen Text richtig auslege, aber so viel habe ich für mich verstanden. In dieser Herberge heißt es, dass Gott plötzlich sauer wurde auf den Mose und ihn am liebsten umgebracht hätte. Und da schaue ich hin und sage, Herr, verstehe ich dich denn nicht richtig? Jetzt hast du so einen Aufwand betrieben, dass du den alten Knaben endlich so weit hast und jetzt, wo er langsam marschiert, willst du ihm den gar rausmachen. Das ist komisch. Und weißt du was? In dieser Situation, da braucht es keinen Text. Der Mose wusste, was jetzt los ist. Und seine Frau, die Zippora, wusste es auch. Da gibt es nämlich offene Rechnungen, verstehst du? Da gibt es Unerledigtes und das wird nicht geduldet. Und die Zippora, und je nach Übersetzung, die du hast, ist spannend nachzulesen, die Zippora, die steht auf, wahrscheinlich um Mitternacht, geht nach draußen, sucht einen ganz spitzigen, scharfen Stein. Und mit diesem Stein wird die Nachkommenschaft des Mose beschnitten. Und wenn man den Text liest, könnte man zum Beispiel meinen, so wie die Zippora mit ihrem Mann, mit dem Mose gesprochen hat, ich interpretiere mal nach meiner Art, wie ich es verstehe. Ich denke, die Zippora ein bisschen religiös anders, in einer anderen religiösen Sippe aufgewachsen. Sie hat ihm gesagt, ja, aber Schatz, du kannst doch nicht die Buben da vorne, da bei diesem Ding da, so schneiden. Wenn die pinkeln müssen, das tut doch weh. Also wenn ihr das in eurer Religion habt, aber du lebst ja jetzt hier ein bisschen außerhalb von euren Leuten, komm, das ist doch jetzt kein Stress. Also diese Beschneidung ist eure Sache, aber doch nicht bei uns. Passt dich doch ein bisschen an. Komm, wir machen doch ein bisschen Ökumene. Ich glaube, das war der Hintergrund. Wie immer die Worte waren, aber geistlich war das der Hintergrund. Und der Mose wollte seiner Gattin nicht wehtun und auch nicht irgendwo seinen kleinen Buben. Und er hat diese Beschneidung unterlassen. Leute, wir gehen nochmal an den Anfang zurück. Wie hat Gott sich vorgestellt? Immer wieder, ich bin der Gott Abrahams. Und dieser Bund hat geheißen, ich mache ein Zeichen mit euch und als Quittierung, als Gegenstück erwarte ich, dass die Jungs, dass die Erstgeborenen, dass die beschnitten werden, dass da ein klares Zeichen ist, dass sie sich unterscheiden von den anderen Männern in den anderen Völkern. Liebe Leute, ob uns diese Bündnispraxis liegt oder nicht, ist nicht die Frage. Es ist die Schwerarbeit Gottes mit uns, dass wir uns seinen Maßstäben anpassen. Und diese offene Rechnung, die muss beglichen werden. Und das weiß die Zippora und das weiß der Mose. Und ich habe gedacht, manchmal kommen wir nicht in unsere geistliche Identität, weil wir auf dem Moseweg irgendwo hängen geblieben sind. Wir hampeln und reden über die anderen, machen Unterschiebung. Wir hängen in den Seilen und sagen dann, was wir alles nicht schaffen. Wir warten auf Zeichen und Wunder Gottes. Dabei hat er uns den Stab, das Zepter, die Vollmacht längst in die Hand gedrückt und gesagt, marschier. Und manchmal marschieren wir nicht vollmächtig, weil wir diese unerledigten Dinge haben. Und da ist Gott pingelig, jämmerlich pingelig. Und wird sauer, wenn wir das als offene Rechnungen da lassen. Und deshalb heute Morgen, weil er so viel an uns wendet, weil er uns so viel einfach im Vorfeld an Arbeit macht, investiert mit uns, wollen wir uns doch auf den Weg machen und sagen, Herr, nochmal ganz neu? Ja klar, ich muss nicht ein Volk erlösen, aber an meinem kleinen Platz will ich diese kleinen Mose-Übungen lernen, umsetzen und mit dir weggehen, weitergehen. Jesaja nimmt die Szene eigentlich ein bisschen anders auf. Er sagt seinen Leuten übrigens, schaut jetzt nicht einfach zurück, so ans Volk Israel und staunt, was dort alles für Zeichen und Wunder geschehen sind. Ich will etwas Neues schaffen, ich habe doch schon angefangen. Ich will, dass mein Volk erlöst wird und ich will, dass mein Volk auf dem Weg genug zu trinken hat, dass es ihnen wohl ist. Und diese Zusage, die hält Gott bis heute durch und er fragt uns, machen wir mit. Sind wir auch in der kommenden Woche mit dabei? Ich bete. Herr, es ist einfach gut, dass du deine Arbeit mit uns machst, vollkommen, vollständig. Du machst es gut. Und du weißt, wo wir einfach manchmal dich nicht aushalten, wo wir summen, wo wir nicht sagen, um was es uns wirklich geht. Du kennst uns, aber du hältst uns aus und davon leben wir. Und wir danken dir, dass du uns heute Morgen Mut machst. Du willst uns ja nur ausrüsten, weil andere Menschen noch in Bindungen leben, halb kaputt gehen in der Sünde, weil sie geknechtet werden. Und wir als deine befreiten Leute, wir haben einen fröhlichen Auftrag. Nicht, weil wir groß und stark sein müssen, sondern weil du sagst, ich brauche euch. Mach's nicht allein, Herr, und du könntest es ohne uns besser.
vollkommener. Und du sagst, ich brauche Moseleute, Leute mit Dreck am Stecken, Leute, die es wagen, einfach mit mir Schritte zu tun. Ich danke dir, dass du uns einlädst und tröstest als dieser Gott, der du bist. Geduldig an der Arbeit. Zuerst mit uns, damit wir fähig sind, unsere Arbeit mit den anderen und an den anderen zu tun. Aber die Arbeit wird letztlich immer für dich sein. Amen.